Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Aber die finale Frage ist natürlich, was war der Anfang? Die berühmte, wenn man über einen Urknall spricht, gibt es immer jemanden, der sagt, und, was war davor? Das ist ja klar. Wenn man darüber spricht, das Universum würde sich ausdehnen, sofort die gleiche Haltung. Und in was hinein dehnt sich das eigentlich aus? Das sind natürlich alles Fragen, die wir stellen können, aber wo wir keine Antwort finden. Als empirische Wissenschaft, die vor allen Dingen versucht, objektiv zu agieren, das heißt, so objektiv wie nur möglich, durch Messungen, durch Beobachtungen und Experimente festzustellen, was tatsächlich der Fall ist, ist eine subjektive Perspektive, nämlich über die Frage des Sinns, überhaupt nicht zu erreichen. Dass wir auf einmal sagen können, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum. Das muss man sich mal vorstellen. Wir mit unseren 1,5 Kilogramm Denkapparat da oben machen Aussagen über das gesamte Universum. Wir sind ja verrückt.
Hallo und herzlich willkommen heute zu einer besonderen Veranstaltung mit einem besonderen Gast. Er ist Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist, Wissensvermittler und ich freue mich, wenn Sie alle mit mir zusammen Professor Dr. Harald Lesch begrüßen. Harald Lesch ist Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Einem breiten Publikum ist er bekannt durch TV-Sendungen Lesch Kosmos oder Terra X. Er hat ein breites und tiefes Wissen und ich traue mich jetzt schon zu sagen, dass er mit seiner zugewandten, neugierigen und interessierten Art es schafft, komplexe Wissenschaftsthemen einem breiten Publikum zu vermitteln. Bevor Harald Lesch jetzt in das Interview geht mit Dr. Martin Michael Lang, möchte ich ihm aber auch noch eine Frage stellen. Herr Professor Lesch, Sie haben einmal gesagt, wenn ich Sie richtig aus einer Sendung zitiere, dass die Suche nach dem Sinn des Lebens oft mit einer Wissenschaft beginnt. Ja. Haben Sie ein Beispiel für uns dabei?
Naja, die muss ich natürlich sagen, die Astrophysik natürlich als oder die Astronomie als die älteste Wissenschaft, von der wir wissen, liefert uns Zusammenhänge über das, was über unseren Köpfen vor allen Dingen nachts stattfindet. Merkwürdigerweise sind wir ja nie so sehr an der Sonne interessiert, die nehmen wir einfach hin als Stern. Aber nachts, wenn die Sterne leuchten, dann beginnen wir zu fragen, was ist denn das da oben? Und was machen wir hier? Was ist eigentlich der Sinn davon, dass wir auf diesem Planeten sind? Und so, insofern ist die Astronomie eine dieser zumindest sinnsuchenden Wissenschaften. Ob sie auch Sinn stiftet, das weiß ich nicht.
Ist es Ihnen selber schon mal passiert, dass Sie geforscht haben und auf einmal eine ganz unerwartete Antwort, vielleicht auf noch eine Frage, die Sie noch gar nicht gestellt haben, gefunden haben?
Also das ist natürlich, das stammt aus alten Zeiten, als man noch in die Bibliothek ging, ohne dass man irgendeine Tastatur hatte und nach etwas gesucht hat. Und dadurch, dass man eben suchen musste, fand man etwas, wonach man gar nicht gesucht hat, was man aber dringend gebraucht hat. Das ist mir oft passiert, ja. Ja, früher. Heutzutage sucht man nur noch genau das, was man finden will. Und dann liefert einem die digitale Welt auch nur das, was man gesucht hat.
Eine der großen Sinnerzählungen aus der Astrophysik ist wahrscheinlich der Urknall. Der hat unser Bild von unserem Universum, der Rolle des Menschen auf diesem Planeten so revolutioniert, dass er auch ganz neue existenzielle und philosophische Fragen hervorgebracht hat. Darüber und über einige andere Themen wird Professor Dr. Harald Lesch jetzt mit Martin Michael Lang sprechen in unserem RHI-Talk. Und ich wünsche Ihnen und allen anderen ganz viel Vergnügen jetzt bei dem Interview.
Ja, das Stichwort von dem Urknall, Herr Professor, nehme ich gleich auf. Ja. Wir können uns ja mit der modernen Physik infinitesimal an den Urknall annähern. Das sagen Sie ja auch der Öffentlichkeit in ihren Sendungen. Aber die Frage ist, also wir wissen vielleicht dann das Wie, aber das Zu was, also Sinn und Zweck, kann uns die moderne Physik darüber auch eine Auskunft geben? Oder sollte man das lieber den Theologen hier, dem Professor Vogt oder der Spekulation überlassen? Sind wir da besser aufgehoben?
Also meine ganz ehrliche Antwort wäre, Markus und ich, wir setzen uns zusammen und dann erzähle ich ihm, was ich alles weiß und dann fangen wir an, darüber zu reden, wie wir es bewerten. Denn das, wonach Sie mich ja fragen, ist ja eine Bewertungsebene. Die Physik als empirische Wissenschaft sorgt zunächst einmal für eine Inventur der Natur und stellt überhaupt keine Fragen, wozu erstmal, sondern nur, was ist da? Mhm. Der nächste Schritt wäre dann zu fragen, was für Prozesse sind zwischen den einzelnen Bauteilen da, so dass man erkennen kann, aha, da gibt es also ein Wozu innerhalb einer kausalen Kette von Ursachen und Wirkungszusammenhängen, die dann auch erklären, aha, ohne das wäre das nicht da, ohne die Sonne würden die Planeten hier nicht sein, ohne die Milchstraße wären wir gar nicht da, weil die Milchstraße durch ihre Gravitation die Elemente, die eine Supernova in ihrer Explosion ins All gejagt hat, festhält. Mhm. Wäre die Supernova allein irgendwo im All explodiert, wären die Elemente einfach davongeflogen. So haben sie sich aber dankenswerterweise zu unserem Planeten versammelt. Also das heißt, man kann schon in dieser kosmischen Erzählung vom Urknall, kann man schon sehr, sehr viele kausale Ketten identifizieren. Aber die finale Frage ist natürlich, was war der Anfang? Die berühmte, wenn man über einen Urknall spricht, gibt's immer jemanden, der sagt, und? Was war davor? Ne, ist ja klar. Wenn man darüber spricht, das Universum würde sich ausdehnen, sofort die gleiche Haltung. Und in was hinein dehnt sich das eigentlich aus? Das sind natürlich alles Fragen, die wir stellen können, aber über die wir, wo wir keine Antwort finden. Das heißt, als empirische Wissenschaft, die vor allen Dingen versucht, objektiv zu agieren, das heißt, so objektiv wie nur möglich, durch Messungen, durch Beobachtungen und Experimente festzustellen, was tatsächlich der Fall ist, ist eine subjektive Perspektive, nämlich über die Frage des Sinns, überhaupt nicht zu erreichen. Was aber wichtig ist, wenn man sich über die Welt Gedanken macht, sollte man wissen, was da ist. Und dann stellt man vielleicht fest, du lieber Gott, also jetzt im ganz wörtlichen Sinn, das ist ja unglaublich, was das Universum sich für eine Arbeit gemacht hat, um uns beide zum Beispiel in diesem Kontext des Planeten, der Entstehung von Sternen und so weiter hervorzubringen. Das ist eine Riesengeschichte und wenn man die erzählt, dann merkt man schon, oh, du bist ein Teil einer unglaublichen Karawane von Ereignissen. Wow.
Also von Kausalketten.
Ja.
Vor 50, 60, 100 Jahren, da war unsere Gesellschaft noch eine sehr religiöse Gesellschaft und das war ein Lebenszusammenhang, den diese Menschen auch suchten. Heute haben wir gesprochen, wir sind etwas vielleicht in einer postchristlichen Gesellschaft, eine Gesellschaft, der auch dieser transzendente Sinn verloren gegangen ist. Es gibt Menschen, die wollen behaupten, die Wissenschaft könnte vielleicht diese Lücke füllen. Meine Frage, wenn es Kausalketten sind, von denen Sie sprechen, wäre es dann vielleicht nicht ein naiver Aberglaube, so nenne ich es jetzt mal, wenn wir uns auf die Wissenschaft als Sinngeber verlassen würden, oder wäre es eine Überforderung der Wissenschaft?
Also Sie fragen mich ja letzten Endes nach dem Unterschied zwischen Mittel und Zweck. Also was denn wirklich der Zweck, was der Sinn des Ganzen ist. Die Naturwissenschaft ist ein Mittel zur Weltbeschreibung. Sie liefert keinerlei Sinndefinition in keiner Weise. Das ist ja auch nochmal von Individuum zu Individuum ganz unterschiedlich, auch von Gruppen zu Gruppen unterschiedlich. Ich würde nie im Leben sagen, dass die Naturwissenschaften in irgendeiner Form sinnstiftend sind. Aber bei der Frage nach dem Sinn können sie einem gewaltig viel helfen, wenn man weiß, wie unglaublich toll die Welt ist. Dass es eben nicht eine Sache ist, die hätte auch ganz anders sein können, sondern im Gegenteil, es muss eine große Menge von ganz besonderen Ereignissen im richtigen Moment passieren, damit man sozusagen heute hier sein kann. Ein banales Beispiel, vor 65 Millionen Jahren, wissen alle Bescheid, sind die Dinosaurier ausgestorben. Warum? Weil da vor der Küste von Yucatan so ein riesiger Asteroid runtergekommen ist, so 20 Kilometer oder sowas. Wenn der 3 Sekunden später eingeschlagen wäre, wären wir wahrscheinlich gar nicht da. Dann wäre er nämlich nicht in eine sehr schwefelhaltige Kruste eingeschlagen, die dann in die Atmosphäre gejagt worden ist und viele Jahrtausende lang einen unglaublich harten, sauren Regen produziert hat, sondern der wäre im Pazifik runtergekommen. Viel Wasserdampf, natürlich wären auch Lebewesen ausgestorben, aber längst nicht so dramatisch wie dadurch, dass dieser Einschlag vor der Küste dazu geführt hat, dass so viel Schwefelsäure in der Atmosphäre entstanden ist. Oder 3 Sekunden früher. Das heißt Kairos. Das war genau das Richtige, um uns Säugetiere gewissermaßen im nächsten Schritt der biologischen Evolution so stark werden zu lassen, wie das heute oder in den letzten 50 Millionen Jahren der Fall ist. Das heißt, wir können Geschichten erzählen. Und Geschichten sind für uns nur dann gute Geschichten, wenn sie auch eine Sinnebene haben. Nur, wenn man es jetzt mal ganz trocken nimmt und wir erzählen diese Geschichte über diese Schwefelsäure, dann hat das ja erstmal gar keine Bedeutung. Aber in dem Moment, wo ich sie mit mir zusammenbringe, wo ich die Frage stelle, was hat denn das Universum mit mir zu tun? Es ist automatisch, bin ich automatisch in einer Fragestellung, die übrigens von den Naturwissenschaften selber gar nicht thematisiert wird. Für die Wissenschaftskommunikation allerdings, also die Art und Weise, wie ich über Wissenschaft spreche, sind diese Geschichten das zentrale Moment schlechthin. Wenn es keine Geschichten sind, ist es gar nichts. Ohne Geschichten kann man keine Wissenschaftskommunikation.
Ja, weil man die Geschichten gut in die Öffentlichkeit bringen kann, verkaufen kann. Wenn ich mir jetzt aber...
Ich will sie gar nicht verkaufen. Ich kann sie einfach nur präsentieren, ohne einen Euro dafür zu nehmen.
Wenn ich jetzt aber noch tiefer einsteige, jetzt schaue ich mir zum Beispiel Naturgesetze an, Schwerkraft.
Ja.
Kann es denn nicht sein, also wir verkaufen Schwerkraft immer als etwas, das es gibt und mit dem...
Schwerkraft kann man weder kaufen noch verkaufen. Die ist einfach
aber man,
da.
Aber man kann es messen.
Ja, das ist ja richtig, genau.
So.
Genau.
Kann es sein, dass man bei solchen Naturgesetzen wie der Schwerkraft wir eigentlich den Mysterien, den alten religiösen Mysterien sehr viel näher sind, weil wir sie halt nicht begreifen, als wir uns das eigentlich glaubhaft machen wollen?
Es wird erst richtig mysteriös, wenn wir mal anfangen, noch die Mathematik mit ins Boot zu holen und uns die Frage zu stellen, was wäre denn, wenn die Welt nicht drei Dimensionen hätte, sondern n? Und für n kann man irgendeine beliebige Zahl einnehmen. Also machen wir kurz Mathematik. Gibt es einen großartigen Satz von Jacobi über die Oberflächenintegrale im n-dimensionalen Raum und dann stellt man fest, Kraftgesetze sind immer proportional zu 1 durch r hoch n minus 1. Drei Dimensionen, einer weg, sind zwei. 1 durch r Quadrat ist das Kraftgesetz. Mhm. Yes. Aber dann wird es noch mysteriöser, weil man kann dann ausrechnen, dass nur und ausschließlich für n gleich 3 gibt es stabile Planetenbahnen. Nicht für n gleich 2 und auch nicht für n größer als 3, sondern nur für n gleich 3 gibt es stabile Bahnen in Planeten, gibt es stabile Atome. Das heißt, auf einmal versteht man, warum das Gesetz genauso aussehen muss, weil ich bin da. Die Tatsache, dass ich da bin, bedeutet, es muss eine bestimmte Form und eine ganze Reihe von Bedingungen der Möglichkeiten erfüllt worden sein, damit ich überhaupt hier sein kann. Und dann wird's richtig mysteriös. Dann können wir nämlich noch fragen, gut, wir haben 3 Raumdimensionen. Wie ist mit der Zeit? Könnten wir nicht verschiedene Zeitdimensionen haben? Stellt sich raus, nee, ist auch nicht. Weil die Differentialgleichungen, die genau diese Kräfte beschreiben, die sind nur für den Fall von einer Zeitdimension tatsächlich wohlwollend, würde ich es mal nennen. Das heißt, man hat wohldefinierte Lösungen, die einen Zusammenhang haben zwischen Ursache und Wirkung. Und dann steht man auf einmal vor der Welt und sagt sich, ja, die Welt muss so sein, wie sie ist, sonst wäre ich gar nicht da. Und das bedeutet auf der anderen Seite natürlich, wenn wir das jetzt mal in einem historischen Zusammenhang sehen, da wir ja auf einem Planeten leben, der selber schon eine Geschichte hat und sogar die Elemente, aus denen er besteht, eine Geschichte hat, sind wir Teil einer riesigen, einer gewaltigen Geschichte, die wir mit unserem Gehirn, indem wir nämlich Vernunft und mathematische Logik anwenden, und zwar in einer interessanten Auseinandersetzung zwischen theoretischen Vorhersagen und experimentellen Überprüfungen, dass wir auf einmal sagen können, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum. Das muss man sich mal vorstellen. Wir mit unseren 1,5 Kilogramm Denkapparat da oben machen Aussagen über das gesamte Universum. Wir sind ja verrückt. Giordano Bruno hat dafür sein Leben lassen müssen für diese Aussage, dass wir offenbar gar kein besonderer Platz sind. In der Zwischenzeit aber haben wir festgestellt, dass so ein Platz wie die Erde, nicht zuletzt auch dadurch, dass wir mit der Technologie, die ja auf den grundlegenden Wissenschaften, zum Beispiel der Physik basiert, ins Weltall gegangen sind und wir können weg vom Universum, drehen wir uns um 180 Grad um und sehen diesen blauen Planeten. Also Anfang der 90er Jahre hat man mal ein Bild gemacht, das ist die kleine blaue Perle. Da hat eine Sonde, Voyager 2, hat aus, glaube ich, 6 Milliarden Kilometer in einem auf die Erde geblickt. Und dann sagt Carl Sagan, schau dahin, das sind wir. Das ist unser Zuhause. Das ist ganz, ganz, ganz große Theologie, die da gemacht wird. Das ist ein Anblick, das sind wir, alle Menschen, die du jemals gekannt hast, alle Menschen, die jemals gelebt haben, die du magst oder nicht magst, alle leben auf diesem winzig kleinen Pünktchen. Das ist unser Boot, wo wir alle drin sind. Und schon sind wir in einer Ebene, die aus dem reinen Wissen, also den reinen Informationen, sofort eine Bewertung macht. Das heißt, es geht darum, wie sollen wir handeln? Natürlich müssen wir diesen Platz schützen, sonst sind wir weg vom Fenster. Und dann beginnen sofort die Auseinandersetzungen, wie wir mit dem Wissen von empirischen Wissenschaften umgehen. Und es eben nicht nur als Zahlenmaterial oder sowas stehen lassen, sondern es einordnen und der Natur eine Würde geben. Nicht nur uns, sondern auch der Natur eine Würde geben. Und aus der Umwelt vielleicht eine Mitwelt machen auf einmal.
Also meine nächste Frage wäre auch gewesen, wie denn Physik auch die ganze Persönlichkeit bereichern kann. Aber das haben Sie gerade sehr eindrücklich gesagt.
Ja.
Es gibt aber auch in der Physik Theorien, die sich gegenseitig widersprechen, die nicht ganz so eindeutig sind. Und man sucht ja immer diese eine große Wahrheit, die es denn angeblich geben sollte, was auch die Wissenschaft immer weiter vorantreibt. Mhm. Kann es nicht sein, dass die Wahrheit, die wir suchen, eigentlich immer in dem dazwischen ist? Also wenn wir aus der Schule wissen wir, dass Licht Welle und Teilchen sein kann oder so beschrieben werden kann, ist denn die Wahrheit, die wir vielleicht in der Wissenschaft suchen, nie ganz eindeutig erreichbar, sondern ist immer irgendwas dazwischen, was man nicht wirklich erfassen
kann. Habe ich eine Münze dabei? Nee, ich habe jetzt keine dabei. Aber ich meine, bei der Münze nehmen wir die beiden Seiten auch hin. Die Münze hat eine Vorder- und eine Rückseite und um sie so sehen zu können, müssen wir sie entweder oder müssen sie drehen. Nur bei Licht verlangen wir, es müsse genau eine Eigenschaft haben. Also entweder die oder die. Aber bei einer Münze macht es uns überhaupt keine Probleme. Die nehmen wir in die Hand, die drehen wir um, ist kein Problem. Das heißt, das Komplementäre, natürlich, dass eine Vorderseite auch eine Rückseite hat, ist in unserem Alltag, in unserer normalen Form der Anschauung für unsere normale Welt überhaupt kein Problem. Nur bei den Experimenten hat irgendjemand gesagt, aber ich schieß doch Teilchen los. Ich weiß doch genau, dass es Teilchen sind. Und dann schieße ich sie los und hinten am Schirm sehe ich auf einmal, ach, das ist ja doch eine Welle. Ja, was denn jetzt? Ist es eine Welle oder ein Teilchen? Telle oder Weilchen oder was? Das Interessante ist, die Behauptung, am Anfang ganz genau zu wissen, was man losschickt, die ist nämlich falsch. Ja, das ist ein Missverständnis, dass man meint, genau zu wissen, dass ein Elektron ein Teilchen sei. Ich kenne Eigenschaften vom Elektron, die wir als Teilchen hinschreiben würden. Aber offenbar hat es auch Eigenschaften, die ich erst dann feststelle, wenn ich es hinten durch so einen Doppelspalt jage und dann auf einmal sehe ich, aha, das hat auch Welleneigenschaften. Das ist eigentlich gar kein Widerspruch. Nur, wenn wir natürlich diese Eindeutigkeit haben wollen, dann verlieren wir einen ganz wesentlichen Teil der Welt. Die Welt ist viel, viel mehr, als sozusagen, wenn wir es von vornherein definieren und wir am Ende was anderes sehen als das, was wir am Anfang definiert haben, war unsere Definition falsch. Das heißt, ein großer Teil der Missverständnisse hat damit zu tun, dass man am Anfang viel zu hohe oder falsche Erwartungen in das steckt, was physikalische Theorien liefern können. Der Einheitsgedanke hat in der Physik deswegen so einen großen und wichtigen Wert, weil mehrfach in der Physikgeschichte die Vereinheitlichung von Theorien zu sehr großen Erfolgen geführt haben. Das beste Beispiel im 19. Jahrhundert, elektrische Phänomene kannte man schon länger. Irgendwann hat man festgestellt, elektrische Ströme erzeugen Magnetfelder. Und man hatte keine Ahnung, wie hängen elektrische Felder und magnetische Felder zusammen. Dann wurde in Mitte des 19. Jahrhunderts gab es eine Theorie, die von Maxwell, die stellte den Zusammenhang her und erst 1905 durch Albert Einstein, durch die spezielle Relativitätstheorie, wurde erklärt, weshalb eine ruhende Ladung eine andere Feldstruktur hat als eine bewegte Ladung. Das nennt man spezielle Relativitätstheorie. Und das ist natürlich irre. Also das heißt, aus der Vereinigung wurde jetzt spezielle Relativitätstheorie. Daraus stammt E gleich mc Quadrat und so weiter und so weiter. Und so gehen wir in der Physik diesem Vereinheitlichungsgedanken nach, weil es uns gelungen ist, die elektromagnetische Kraft, die ja makroskopisch ist, die kennen wir alle, mit einer Kraft vereinigt haben, die nur innerhalb von Kernbausteinen wirkt, die sogenannte Schwacher Wechselwirkung. Das heißt, wir sind im Rahmen der Physikgeschichte immer oder mindestens zweimal ganz großen Vereinigungsideen gefolgt und haben grandiose Triumphe damit gefeiert. Deswegen ist der nächste Schritt, die starke Wechselwirkung, das heißt die starke Kernkraft, mit zu vereinigen. Und dann wäre es sozusagen nur noch eine Frage der Zeit, wann die Gravitation mitgeht. Nur die Gravitation widersteht diesen ganzen Vereinigungsgedanken total. Und es könnte sein, dass da diese Form von der Urkraft, die am Anfang im Universum war, eben falsch ist. Dass Raum und Zeit mit der Gravitation zusammenhängen, die Raumzeit, und dass die Kräfte, die Materie aufbauen, eben erst viel später entstanden sind. Das ist noch nicht schlecht, ich meine immerhin. Also wir könnten drei von vier Kräften vereinigen, würde ich sagen Pareto-Prinzip, komm mit. Ne? 20% Aufwand, 80% Wirkung, ist doch nicht schlecht.
Also für einen Mathematiker oder für einen theoretischen Physiker ist es ja immer auch was Schönes, wenn er eine Formel vor sich sieht und die dann aufgeht. Ja. Heute haben wir uns über Sinnerlebnisse auch in den Wissenschaften unterhalten, unter anderem auch im Design oder in der Theologie. Mhm. Und das Sinnerlebnis in diesen Wissenschaften ist was ganz was anderes. Da geht es auch um das Schöne, das Wahre und das Gute, also wie es bei den alten Griechen war, wo halt noch Wissenschaft, Religion und Ethik ganz eng beisammen waren. Ja. Wo gibt es denn in der Wissenschaft so Erlebnisse, sinnliche Erlebnisse, die auch wirklich schön sind?
Wenn das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammenfällt, wie zum Beispiel am Anfang des Universums, dann sitzt man da und findet keine Worte mehr. Wenn man versteht, wenn man eine Vorhersage machen kann über Materiezustände, die völlig abartig sind, außerhalb jeder Form von Anschauung, die irgendwas mit uns zu tun haben, und das stimmt, dann ist man nur noch baff. Ja, also
In der Physik ist es, also gerade auch in der theoretischen Physik, ist diese Art von Prognosequalität ja ganz wichtig, ist ein Ausdruck für die Qualität der Theorie. Und wenn das dann stimmt, wenn also Mathematik zur Wirklichkeit wird, wie zum Beispiel bei den Gravitationswellen, dass die Raumzeit selber schwingt, die ja zunächst einmal eine reine mathematische Idee war von Einstein, weil er einfach was gebraucht hat, wie er diese beschleunigten Bezugssysteme da beschreiben kann. Und dann wissen wir jetzt seit einigen Jahren, es gibt die Gravitationswellen tatsächlich. Und wenn dann noch Messungen dabei benutzt werden, dass die Verschmelzung von schwarzen Löchern, völlig abartigen Objekten weit weg von uns, Milliarden Lichtjahre entfernt, bei uns auf der Erde in einem Laserinterferometer eine Längenveränderung von einem Tausendstel Protonenradius auslöst.
Boah,
ja, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch irre. Ja, das heißt, wir schaffen es in Bereichen weit weg von unserer Anschauung, mit den Instrumenten unseres Verstandes und unserer Vernunft Welt zu beschreiben. Das finde ich sehr mysteriös. Wer auch immer für diese Welt zuständig ist. Mit uns ist ein Wesen aufgetaucht mit unglaublichem Potenzial, sich selbst in Bereichen der Realität rumzutreiben, wo es eigentlich gar nichts zu suchen hat.
Meine letzte Frage ist so eine Art mehr oder weniger Frage, denn wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt und dann hat man immer den Eindruck, die Wissenschaft schreitet ja immer weiter fort. Aber die Astrophysik, da geht es um das ganz Große und ganz Breite. Mhm. Was trifft denn im Großen und Ganzen eher zu, im Sinne von mehr oder weniger? Vermehren wir eigentlich immer mehr das Wissen über unser Universum nach dem Motto eines Fortschrittsgedankens oder dokumentieren wir im Gegenteil eigentlich immer mehr nur unsere eigene Unwissenheit?
Tja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch 33 Sekunden, da kriege ich nie hin, so schnell.
Nee, sich nicht Zeit lassen.
Also, es gibt ein schönes Bild von so einer Wissenskugel. Also, wie ist denn das jetzt mit dem Wissen? Also, wir haben eine Kugel und wenn der, sagen wir mal, der Wissenszuwachs hätte was mit dem Radius der Kugel zu tun. Jetzt können wir uns überlegen, nehmen wir da die Oberfläche von der Kugel oder nehmen wir das Volumen? Wenn wir die Oberfläche nur nehmen, dann wird es einfach immer größer und größer und größer. Das heißt also, die Oberfläche selber dieser Kugel wächst und wächst mit unserem Radius und wird einfach immer größer. Das heißt, die Berührungsfläche mit dem Nichtwissen wird immer größer. Es könnte aber auch sein, dass schon die Vorstellung von Wissen im Sinne von Informationsverarbeitung, nämlich dass wir tatsächlich etwas verstanden haben, nicht nur Informationen aufgenommen haben, sondern durch Querverbindungen alles Mögliche in uns auf einmal zu wissen wird. Wir sind das Wesen, was Wissen schafft. Ja, deswegen machen wir Wissenschaft, dass das Volumen eine Aussage darüber ist. Und das würde bedeuten, dass unsere Kugel immer wächst und wächst, das Volumen wird immer größer. Das heißt, unser Wissen wird immer größer. Und die Berührung mit dem Nichtwissen sind davon überhaupt nicht betroffen. Ich neige dazu, dass dieser innere Blick auf die Wissenschaft, nämlich wenn wir es schaffen, anschlussfähige empirische Wissenschaften zu haben, also anschlussfähig in dem Sinne, dass sie zum Beispiel, dass in den Sozialwissenschaften, wenn es darum geht, wie verhalten sich Gruppen, wie verhalten sich Menschen, immer bedacht wird, es gibt nicht nur soziale Gründe für soziale Änderungen, es könnte auch sein, dass es ganz natürliche Gründe gibt, weil zum Beispiel die Natur sich verändert hat. Das heißt, in dem Moment, wo eine Gruppe anfängt, sich darauf in irgendeiner Form zu reagieren, das heißt, es müsste beginnen, dass immer Sozialwissenschaften ein Gespräch führen mit den Naturwissenschaften. Wie war denn das damals so? Also zum Beispiel mit den Erdwissenschaften oder mit Meteorologie und so weiter. Also klimatische Veränderung ist ja sicherlich heute ein Thema bei den Sozialwissenschaften. Aber auch die Art von Messmethoden, wie wir sie zum Beispiel in der Archäologie verwenden können. Da guckt man eben nicht mehr hin, welche Ringe hat die Mumie, sondern wir schälen einfach ein Stück von dem Fingernagel ab. Wir machen eine Isotopenanalyse und finden raus, das ist eben nicht Ramses der Siebte, sondern Tutmosis der Vierzehnte. So. Und zwar ganz egal, welche Ringe hier dran sind. Das heißt, wir haben objektive Zugangsmöglichkeiten auf der einen Seite und trotzdem immer noch in der jeweiligen Wissenschaftsform die Möglichkeit, dort methodologisch weiterzugehen, aber mit einem neuen Mittel, um das zu nutzen. Ich glaube, das ist die Zukunft von Wissenschaften, auch von Wissenschaftseinrichtungen wie Universitäten, dass sie viel stärker anfangen müssen, diese großen, so eine Agora zu haben. Weil da kommen alle Wissenschaften hin und können beitragen, also interdisziplinäre Arbeit. Der nächste Schritt der Physik ist der Sprung in die Physik der Wirklichkeit, also der komplexen Systeme. Das ist, denn bei der Inventur sind wir inzwischen an einem Punkt angekommen. Wir haben jetzt diesen 27 Kilometer Beschleuniger in der Schweiz. Der wird vielleicht nochmal einen Faktor 2 größer werden. Wir entdecken ja da unten bei den hohen Energien kaum noch irgendwas. Und auch beim Universum, muss man sagen, sind wir mit den großen Instrumenten natürlich inzwischen an einem Punkt angekommen. Es wird immer besser werden, keine Frage. Aber wir sehen, dass die Physik an dieser Stelle sowas erreicht hat, praktisch in der Wachstumskurve. Wir sehen vor 100 Jahren zum Beispiel, wir feiern gerade 100 Jahre Quantenmechanik, da sind wir noch voll in dieser Wachstumsphase. Da ist die Physik unglaublich neu und praktisch jeder, der irgendwie Physik studiert, wird irgendwann in Stockholm sein, sage ich jetzt mal. Also sozusagen. So, aber um sie den Nobelpreis abzuholen. Aber heutzutage sind wir in einer Phase, wo die Mühen der Ebene so groß geworden sind, man muss unglaublich ackern, um was Neues herauszufinden. Und vor allen Dingen hat es sich auch soziologisch völlig verändert, weil nämlich aus der Einzelwissenschaft von Einzelnen auf einmal Teams geworden sind. Ich warte nur noch drauf, bis irgendwann ein großes Team den Nobelpreis für Physik bekommt, weil es überhaupt nicht mehr auszumachen ist, wie eine Einzelperson da reagiert. Und dann ist eben wichtig, dass man auf einmal in diese Ebene kommt, jetzt schauen wir uns Prozesse an, jetzt schauen wir uns die Wechselwirkung von Prozessen untereinander an. Und zwar soziologisch, historisch, natürlich immer Geschichte ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können politische und andere Veränderungen uns anschauen, unter welchem Druck stand eine bestimmte Gesellschaft, um Rohstoffe zu kriegen, ist ja heutzutage längst auch überall ein Thema, wo wir sehen können, dass die Naturwissenschaften als Inventur der Natur immer einen großen Beitrag leisten können, aber darüber liegen ganz andere Bewertungswissenschaften, wo Gesellschaft sich auch selber betrachtet. Also das, was diese empirischen Wissenschaften tun, ist Naturbetrachtung oder Technologieentwicklung natürlich. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, bis wir die nächsten 30 Minuten haben. Also was das ja auch bedeutet, dass wir eben diese Naturgesetze nicht nur auf Natur anwenden, sondern sie unter Zwangsbedingungen in Maschinen einsperren. Mhm. Das ist ja was völlig anderes. Ich meine, die Physik wäre nie so erfolgreich geworden, wenn sie durch ihre Prognosepotenziale nicht etwas liefern würde, was jeder CEO haben möchte. Planungssicherheit, Planungssicherheit, Planungssicherheit. Die Physik bewertet ihre Theorien nach dem Prognosepotenzial. Wie gut und genau sind die Prognosen? Prognosen bedeutet Kontrolle, bedeutet, du kannst absehen, was in Zukunft passieren wird. Deswegen war die Physik von Anfang an für die Ökonomie so wichtig, weil sie technologisch nutzbar ist. Also ein weiterer Hinweis darauf, dass unsere Naturgesetze so schlecht nicht sein können. Das heißt, es ist eben kein Spiel mehr mit irgendwelchen Sprachbrocken, sondern da geht's um Tatsachen. Und diese Tatsachen benutzen wir technologisch. Und damit haben wir natürlich wieder einen neuen Zugriff auf Natur, weil wir viel genauer noch in die Natur schauen können, als wir das früher konnten. Weil wir so viel über die Natur gelernt haben. Das heißt, das ist ja dann auch so ein unglaublicher Beschleunigungsprozess. Trotzdem bleibt's methodisch immer, wir irren uns empor. Also wir arbeiten immer mit der These, es könnte auch falsch sein. Deswegen machen wir immer präzisere Experimente. Und das ist das, was eben letzten Endes meiner Ansicht nach der heutigen Zeit auch bei der Sinnstiftung so wichtig ist. Du kannst dich darauf verlassen, wenn du beginnst, eine Reise zu machen, um den Sinn dieser Welt oder den Sinn deines Lebens rauszufinden. Die Naturwissenschaften sagen dir, was an Tatsachen der Fall ist. Wie du dich verhältst, was du tust, wie du damit umgehst, dass die Natur so unglaublich fein aufeinander abgestimmt ist, das ist deine Sache. Aber die empirischen Wissenschaften können dir sagen, was los ist und wie wertvoll es tatsächlich ist. Denn alleine der Übergang von toter Materie zu lebendiger Materie ist bereits ein Übergang, wo man sagt, das ist völlig undenkbar. Kann eigentlich gar nicht sein.
Brauche ich dann doch wieder einen Professor Vogt, den Theologen.
Na klar, na klar. Was glauben Sie, wie gut Gespräche mit dem Markus da, also wie gut Gespräche mit Theologen, also hier mit Markus dann da stattfinden? Na klar, so habe keine Frage.
Gut, ja. Also ich denke, unser Volumen, aber auch unsere Oberfläche der Kugel haben wir bedeutend erweitert. Vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Und es hat uns sehr viel Freude gemacht. Danke.
Vielen Dank. Danke, Jens. Danke.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!